Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
DNF, did not finish. Die drei schlimmsten Buchstaben oder die schlimmste Buchstabenkombination, die man sich im Radsport vorstellen kann. Darüber wollen wir heute sprechen und vor allen Dingen, wie man dieses DNF hinter dem eigenen Namen verhindern kann. Wir wollen sprechen über die kleinen und großen Schwierigkeiten, die wir auch schon bei Jedermannrennen oder vor allen Dingen Radmarathons erlebt haben und was wir für Schlüsse daraus gezogen haben und mit welchen Tipps ihr vielleicht das DNF vermeiden könnt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Podcast Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike Magazin und meine DNF-Expertenrunde setzt sich noch zusammen aus den Redakteurskollegen Erik und Felix. Hallo zusammen.
Hi. Hallo Moritz.
DNF-Experte bin ich jetzt schon abgestempelt?
Ja. Okay. Darf ich mal kurz eingrätschen? Ich dachte tatsächlich, DNF heißt dein neues Fahrrad. Ich bin jetzt gar nicht vorbereitet auf das Thema.
Ja, aber ich habe, das ist natürlich auch mein neues Fahrrad oder dein neues Fahrrad. Aber weil ich weiß, dass DNF bei dir tatsächlich schon mal vorgekommen ist, fangen wir doch mal mit dir an. Also hat es das schon mal gegeben bei euch? Ein Radmarathon oder ein Rennen, wo ihr am Start standet und das Ziel nicht erreicht habt? Also oder ihr seid ja, ihr habt es irgendwie weiter geschafft. Klar, ihr seid nicht auf der Strecke geblieben, aber wo ihr zumindest nicht in die Wertung gekommen seid.
Also Radmarathons, 2 von 2 gefinisht bei mir. Mhm. Rennen tatsächlich auch mal nicht gefinisht, abgehangen oder, also wenn es so eine Rundstrecke war, abgehangen oder beim Kriterium überrundet und dann rausgenommen worden, das ist vorgekommen. Aber eigentlich so richtig, weil ich totalen Bockmist gebaut habe, zum Glück nicht. Mhm.
Ich glaube, ich habe es schon bei so ziemlich allen Formaten geschafft, irgendwann mal nicht zu finishen, inklusive RTF.
Bei einer RTF?
Bei einer RTF. Okay. Meine allererste RTF.
Gut, da stellt sich ja schon die Sinnfrage oder die Detailfrage. Eine RTF geht ja ohne Ergebnisliste am Ende, geht sie zu Ende, also da stünde dann ja gar kein DNF, das ist dann das innere DNF, was dann an einem nagt, oder wie ist das?
Damals stand vor allem 160 Kilometer davor und das war ich bis dahin noch nie gefahren, solche Strecken, und hatte das maßlos unterschätzt einfach.
Okay.
Und nach ungefähr 80 Kilometern habe ich gedacht,
wird eng.
Nach ungefähr 100 Kilometern habe ich bei jedem kleinen Hubbel gedacht, scheiße, schon wieder ein Berg. Mhm. Und irgendwann gab es die Möglichkeit, rechts abzubiegen und nach Hause zu fahren, dann ging es auch nicht mehr. Das war,
aber war es einfach
alles leer.
Weil du noch nicht lange genug Rad gefahren bist und dir einfach die Fitness gefehlt hat? Oder genau. hast du an dem Tag gedacht, Spitzengruppe, 40er Schnitt, Unterlenker, ich bin dabei, und nach 80 Kilometern kehrte die Einsicht ein, vielleicht doch nicht?
Es war tatsächlich beides. Okay. Also jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich an diese Episode. Das war meine erste lange RTF, wie gesagt, ich glaube, es waren 160 Kilometer, sowas bin ich bis dahin nicht mal annähernd gefahren, so eine Distanz. Aber vor allem war ich mit einer Gruppe unterwegs aus meinem Radverein und musste irgendwann relativ früh, musste ich pinkeln. Und hab denen gesagt, pass mal auf, ich greif kurz an, fahr vorne raus, geh pinkeln. Und während ich hatte damals ein schön knalliges, oranges Fahrrad, das ich sehr gut sichtbar an den Streckenrand gestellt habe, und kurz in die Büsche, damals, das war noch ganz, ne, am Anfang, da bin ich noch immer in die Büsche zum Winkeln, nicht mehr wie heute. Und dann sehe ich nur, während ich fertig bin, mich umdrehen, wie die an mir vorbei rauschen und mich offensichtlich nicht gesehen haben. Und dann waren wir irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilometer ging es durch so ein Tal. Und ich habe versucht, die einzuholen. Und die dachten, ich bin vor ihnen und haben versucht, mich einzuholen. Oh je. Das hat tatsächlich
also eine Verkettung unglücklicher Umstände.
Aber hast du sie dann bekommen, die Gruppe? Also warst du alleine schneller als die Gruppe und bist wieder rangefahren?
Ich bin nicht rangefahren, ich habe sie beim Verpflegungspunkt dann irgendwann wieder getroffen, aber konnte natürlich die Körner und auch die fehlende Zeit durch die Pause nicht mehr ausgleichen. Wie gesagt, dann war irgendwann ging gar nichts mehr.
Das heißt, da schon zu viel auf die Fresse gehauen und dann einfach.
Und halt keine Erfahrung.
Und keine,
also die Kombination.
Ja. Ja, da sind wir ja schon bei einem Grund, warum man eine Veranstaltung nicht finishen kann, nämlich das Thema Renneinteilung und Taktik. Du schreibst doch immer unsere Fitnessgeschichten, Erik. Was ist das Problem, wenn man zu intensiv fährt? Also was genau passiert da?
Man kann das eigentlich relativ einfach runterbrechen. Du hast eine gewisse Tankgröße, du hast eine gewisse Anzahl an Körnern, sagt man ja auch so schön, mit denen du an den Start gehst. Und wenn du die halt eben früh schon auf die Straße schmeißt, die sind halt nur begrenzt. Und natürlich kann man durch regelmäßiges Essen und durch Training kann man sicherlich seine Leistungsfähigkeit so steigern, dass man eben mehr Körner hat oder dass ein einzelnes Korn weiterbringt. Aber wenn die halt alle sind, sind die alle. Und die kriegt man dann eben unterwegs nur schwer wieder aufgefüllt. Und dafür ist natürlich dann, sich selbst zu kennen, seine Fitness richtig einschätzen zu können, wie schnell kann ich fahren. Da helfen natürlich Powermeter extrem. Und dann eben sich an seinen Pacing-Plan zu halten, den man sich entweder selbst zurechtgelegt hat oder den man vielleicht auch von einem Trainer oder von einem Leistungsdiagnostiker bekommen hat, sich daran gut zu halten.
Aber kann man das in einem Rennen oder in einem Radmarathon, man ist ja auch, also mir geht es dann immer so, ich kenne das ähnlich, wie Felix das erklärt hat, erzählt hat, eine Episode von mir, die habe ich hier im Podcast auch schon erzählt, deswegen nur in aller Kürze, das war das Brezel Race in Stuttgart, wo ich halt in Vollgas mitgegangen bin und auch mich total habe mitreißen lassen von dieser ganzen Atmosphäre. Und da hatte ich dann nach so 70, 80 Kilometern so krasse Krämpfe, dass meine Beine wirklich, also ich konnte meine Beine nicht mehr beugen. Ich hatte gleichzeitig in beiden Beinen so starke Krämpfe, dass ich so lange quasi unbewegliche Stelzen hatte und bin halt einfach mit dem Fahrrad in den Graben gefallen und habe da erstmal gelegen. Und dann hatte ich das Glück, dass ein Handballtrainer auf der anderen Straßenseite als Zuschauer gerade zuguckte und der kam dann zu mir rüber und hat das dann rausmassiert und rausgedehnt und dann konnte ich das doch noch zu Ende fahren.
Hast trotzdem noch gewonnen?
Nicht ganz, aber es war wirklich, also es ging dann wirklich nur noch ums Überleben. Ich bin, glaube ich, noch nie, ich glaube, das waren noch 15 bis 20 Kilometer oder so. Ich bin noch nie 20 Kilometer so langsam gefahren. Sobald es berghoch ging, musste ich ganz, ganz langsam machen, weil jeder Druck quasi, jede Watt zu viel, fing es direkt wieder an zu krampfen. Und daher die Frage, also mir fällt es immer schwer, mich nicht mitreißen zu lassen von dem Moment. Und wie unterscheide ich dann zwischen, okay, da ist die Gruppe, da muss ich jetzt halt auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und, das ist zu viel, wenn ich da jetzt dranbleibe, dann bringt mich das um. Wie erkenne ich das?
Wie immer, es kommt drauf an.
Gut gewertet.
Im Radsport so. Also ich würde immer dafür plädieren, wenn du jetzt bei einem Radmarathon, reden wir ja oft von langen Anstiegen. Also meistens ist es ja irgendeine Form von Mittelgebirge oder Hochgebirge. Bei einem langen Anstieg, wenn ich irgendwie noch 10 Kilometer berghoch fahren muss und merke so nach einem Kilometer, das ist mir viel zu schnell hier, dann muss ich halt rausnehmen. Dann muss ich wirklich in meine Watt- oder Pulsbereiche oder Gefühlsbereiche, wonach auch immer man fährt, zurückkehren. Wenn es jetzt natürlich eine Autobahnbrücke ist und ich weiß, danach sind es wieder 10 Kilometer flach und ich kann im Feld mitrollen, ja, dann würde ich immer versuch halt dran zu bleiben. Und ich habe den Fehler aber, den du gemacht hast, den habe ich tatsächlich auch jetzt kürzlich erst in Eschborn-Frankfurt gemacht. Rennen ging los und wirklich erste Dreiviertelstunde, ich glaube 45er Schnitt, bloß vorne mitfahren. Ich kenne den Kurs, ich weiß, dass hinten raus noch die ganzen Höhenmeter kommen. Und dachte aber, nee, so muss halt mitfahren, das rollt so schön, wir waren richtig flott. Und im Feld die ganze Zeit über der Schwelle schon gefahren und gedacht, ja komm, wird schon gut gehen. Aber dann eben nach dieser Dreiviertelstunde merkte ich so, ups, verdammt. Und bin dann in den Verwaltungsmodus gegangen, obwohl wir noch keinen einzigen Höhenmeter gefahren waren. Und da kamen noch 1500 Höhenmeter. Also die Zeit, die ich da auf den ersten, ich habe es mal geguckt, ich bin schon ein paar Mal gefahren, das Rennen. Ich habe auf diesen ersten knapp 35, 40 Kilometern habe ich 5 Minuten gegen meiner vorherigen Bestzeit rausgeholt, die ich hinten raus komplett wieder eingebüßt habe. Also allein am Feldberg habe ich davon schon wieder fast 4 Minuten verloren.
Aber das ist ja interessant. Also nicht sich verrückt machen lassen, weil man dann denkt, wenn ich da nicht mitfahre, dann kriege ich die Zeit nicht, die ich irgendwie fahren will oder hinter mir kommen vielleicht auch keine Gruppen mehr, da muss ich alleine fahren oder so. Also das sind Ängste, die man quasi überwinden muss.
Ja, also gerade wenn du bei so einem richtig großen Radmarathon fährst, da kommt immer irgendjemand hinter dir. Mhm. Und gerade wenn es noch relativ am Anfang ist und das Feld noch nicht weit auseinander ist. Klar, wenn es jetzt ein Kriteriums- oder Rundstreckenrennen irgendwo rund um den Kirchturm ist und da sind 30 Starter und du fällst halt aus dem Feld raus, ja, dann bist du halt allein. Also da musst du dann halt gucken, dass du dran bleibst. Aber muss man immer ein bisschen unterscheiden. Ich würde sagen, bei einem Radmarathon oder bei einem sehr langen, anspruchsvollen Jedermannrennen musst du dann einfach irgendwann, ich vergleiche es immer gern damit, der Radmarathon ist für mich ein 200 Kilometer langes Einzelzeitfahren oder Zeitfahren, nur dass ich eben Windschatten fahren darf. Und Windschatten profitiere ich in den Abfahrten und in den Flachpassagen. Aber sobald es berghoch geht, musst du eigentlich immer so in diesen Einzelzeitfahrmodus switchen und eigentlich versuchen, möglichst gleichmäßig und konstant
mit deiner
Leistungsfähigkeit zu fahren. Ich habe da glücklicherweise nicht, dass ich mich da sonst so anstecken lasse. War jetzt bei Eschborn Frankfurt mal die Ausnahme, weil ich es auch mal testen wollte, so wie viel schneller oder langsamer bin ich dann. Ich kann jetzt sagen, nächstes Jahr werde ich wieder etwas behutsamer in der Startphase fahren, um hinten raus einfach mehr Körner zu haben.
Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist tatsächlich die Erfahrung und dadurch dann halt auch dein eigenes Limit zu kennen. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal Ötztaler gefahren bin, da standen wir im ersten Startblock. Ich war unfassbar aufgeregt und dann ging es natürlich mit den ganzen Heißdüsen da los. Wir kamen unten am Einstieg in Kühtai an, dann ging es in den ersten Berg und da wurde natürlich sofort richtig reingeballert und ich bin da schnell hochgefahren. Da waren Kollegen schon überrascht, wieso ich vor denen war damals. Und dann eigentlich am Brenner, da habe ich den größten Fehler gemacht. Da war ich in der Gruppe und die Gruppe war eigentlich zu schnell und ich wollte die aber unbedingt halten. Es ging auch alles noch und dann kam der dritte, der Jaufen, und da habe ich gemerkt, okay, es geht gar nichts mehr. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, Radfahren ist doch so eine Scheiße, warum mache ich denn das hier? Da wollte ich wirklich das Rennrad am liebsten irgendwie in der Kurve über die Leitplanke schmeißen. Und nachher ging es dann wieder, ich bin dann auch irgendwie noch ins Ziel gekommen, war dann auch nachher alles fein. Aber zwei Jahre später bin ich nochmal gefahren und da war ich in Scheißform. Beim ersten Mal war ich in richtig guter Form, war ich in Scheißform, bin ganz hinten gestartet, hab's ganz piano gemacht, hab das ganze Rennen Leute überholt und bin entspannt gefahren, habe Pausen gemacht und es war ein richtig schöner Tag und ich war mit exakt der gleichen Zeit nachher zurück im Ziel. Also Erfahrung ist das A und O und halt wirklich zu wissen, wo ist der Punkt, an dem ich überreize und mir die Körner halt genau, was du gerade gesagt hast, rausfahre.
Also ein großes Plädoyer, Kräfte gezielt investieren, Kräfte nicht planlos verballern, wobei wir ja jetzt alle schon auch erzählt haben, auch mit unserer Erfahrung, man tappt dann doch irgendwie immer mal wieder ganz gerne in so eine Falle rein, einfach durch die Euphorie des Augenblicks.
Ja, und auch lernen und sich auch nicht entmutigen lassen. Ne? Wenn es einmal nicht klappt, dann machst du halt vielleicht beim nächsten Mal wieder und dann profitierst du von dem, was du beim letzten Mal gelernt hast.
Habt ihr noch eine andere DNF-Geschichte? Was waren andere Gründe? Ich meine, bei dir, das haben wir ja jetzt schon gelernt, Erik, du bist eher raus, du finishst immer alles.
Aber ich war tatsächlich letztes Jahr beim Dreiländer-Giro, war ich will nicht sagen kurz davor, aber eigentlich kurz davor. Also ich bin den Dreiländer-Giro gefahren mit der völlig absurden Herangehensweise. Ich roll einfach nur ganz locker über den Reschenpass. Also da startet man ja fast schon oben, runter nach Prat, fahre dann das Stilfserjoch Vollgas, weil ich das endlich mal unter 2 Stunden fahren will und die Straße ist halt heute gesperrt. Hab das auch geschafft und musste dann aber vom Gipfel Stilfserjoch sind es halt noch 100 Kilometer zurück nach Nauders mit Ofenpass und Norbertshöhe zwischendrin. Und ich glaube, die Norbertshöhe zum Schluss bin ich im KB-Bereich hochgefahren, also Kompensationsbereich. Das war wirklich...
Da ging nichts mehr.
Das war kurz, dass die Zentrifugalkraft mich überhaupt noch aufrecht hält. Da ging wirklich gar nichts mehr. Und das war von mir bewusst provoziert. Aber eigentlich, also hätte es da irgendwo eine Abkürzungsmöglichkeit bei Zernitz gegeben. Ich hätte die auf jeden Fall
genommen. Da muss man ja fast sagen, da ist der Tipp eigentlich so, liegt ja auf der Hand, einfach keine Dummheiten machen, keinen Quatsch machen. Ja. Also ich meine, weil du hättest das ja auch, gut, man ist natürlich nicht immer am Stifterjoch, das war wahrscheinlich der
genau. Wann bin ich mal wieder hier?
Gelegenheit macht Diebe, du wolltest unbedingt unter 2 Stunden fahren, dann machst du es halt im Radmarathon, aber übertrieben clever ist das dann natürlich nicht.
Nee, aber eine Stunde 58 gefahren, hat sich gelohnt.
Aber lustigerweise, genau das und Reschenpass, genau da habe ich das auch mal gehabt, Und da habe ich mir nämlich das Rennen von der anderen Seite falsch eingeteilt. Beim Alpentraum damals, ich glaube, war das die erste Ausgabe, da sind wir mit dem Team gefahren, Roadbike damals. Ich glaube, was waren wir, 5, 6? Wie viel waren wir damals? Und ich bin ganz vorne gefahren und das war auch alles gut. Und ich wusste eigentlich, die Kollegen sind alle recht weit hinter mir. Und dann kam ich in Nauders an die Verpflegungsstation und es war super, es war ein toller Tag, mir ging's gut, Stimmung war gut, ich lag relativ weit vorne, für meine Verhältnisse zumindest, und dachte dann, ach komm, es ist so schön hier, ich warte mal auf die Kollegen. Dann habe ich eine halbe Stunde da rumgetrödelt und was getrunken und mit den Leuten geklönt, bis dann mal alle Kollegen da waren. Dann sind wir gemeinsam weitergefahren, runter, auch Stilfser von hinten über Umbreil, nach Santa Maria. Und in dem Moment, wo es in den Berg reinging in Santa Maria, habe ich gemerkt, ach du Scheiße, irgendwie ist jetzt alles kaputt und dann ging gar nichts mehr. Dann sind wir alle weggefahren. Ich habe wirklich angefangen, die Pedalumdrehungen zu zählen. Noch 50 bis zur nächsten Kurve. Hä? Und dann irgendwie mit Ach und Krach geguckt, da gab es ja die Durchfahrtslimits, irgendwie noch hochzukommen zu der Verpflegungsstation an der Abzweigung Umbrei, wo es dann die letzten Höhenmeter nochmal hochgeht. Das irgendwie geschafft. Und dann standen wir da hier zusammen mit Alex, mit unserem Chefredakteur, standen da, haben uns noch verpflegt, neue Energie rein, und dann kam da einer von den Schreckenboss und meinte, so, jetzt müsst ihr aber mal zusehen. Also, nee, Zeitlimit ist doch eher, aber Zeitlimit ist oben. Das ist scheiße.
Ah, und es sind ja noch 4 Kilometer, glaube ich.
Ja, 3, 4 Kilometer.
Und noch ein paar 100 Höhenmeter. Und das war wirklich, wir haben es irgendwie versucht, aber kam dann als erste nach dem offiziellen Zeitlimit dann da oben an.
Einfach weil Zeit vertrödelt.
Beim Enduro-Alpentraum powered by Roadbike, oder ich weiß gar nicht genau, wie es damals hieß. Jedenfalls war das ja unser Event. Ne? Und dann kamen die aber schon, weil so, nee, zu spät, wir müssen uns jetzt ein Rennen nehmen. Da haben wir noch überlegt, sollen wir hier einen auf, nee, das ist ja unser Rennen, aber war es dann auch so blöd?
Beschwerde einlegen.
Und dann haben wir uns echt da die Startnummer vom Rad abgeschnitten. Das, wo ich damals dann irgendwie noch, dass das Schöne war, der hat sich dabei den Finger geschnitten. Da dachte ich dann, ha, das geschieht dir recht. Auch was natürlich sehr gemein ist. Und dann war das Absurde. Auf der Abfahrt dann runter vom Stilfser habe ich natürlich irgendwie noch 50 Leute überholt, die alle noch im Rennen waren. Aber dann irgendwie hatte ich dann auch keinen Bock mehr.
Aber das zielt ja wiederum auf einen anderen Aspekt ab, der wichtig ist.
Nie auf die Kollegen warten. Nicht,
ja gut, das können wir auch als Tipp schon mal festhalten. Aber um einen DNF zu vermeiden, ist es sehr sinnvoll, alle Details rund um dieses Rennen zu kennen. Also die genauen Durchfahrtszeiten, die genaue Strecke, das Höhenprofil, was wartet wann, wann muss ich wo durchgekommen sein.
Definitiv.
Wo sind die Verpflegungsstellen, was gibt es da, wo esse ich vielleicht? Also das sind ja, also kann man ja vielleicht so zusammenfassen unter eine Rennstrategie vorab sich selbst überlegen.
Ja, ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, als wir dann ins Ötztal kamen für meinen ersten Ötzi 2022, bin ich mit unserem Ex-Kollegen Holi angekommen, weil wir schon ein paar Tage vorher angereist sind. Und ich war noch nie im Ötztal vorher, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ah ja, ich kenne hier alles. Weil ich mir das einfach vorher alles schon bei Höhenprofile, Komoot, Street View, dann auf YouTube gibt's ja auch so Videos, wo Leute einfach mit dem Motorrad oder mit dem Auto GoPro vorne drauf und die Pässe hochfahren. Also ich kannte jedes Schlagloch beim Vornamen.
Also da kann man es natürlich auch übertreiben. Ich neige auch dazu, zu so einer etwas übertriebenen Vorbereitung dann. Aber also Schaden tut's auf jeden Fall nicht.
Ich kannte beim ersten Ötztaler die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, ich kannte nichts von der Strecke. Wenn ich gewusst hätte, wie hart die letzten Kilometer am Timmelsjoch sind, dann hätte ich wahrscheinlich vorher schon irgendwann gesagt, nee, das packe ich nicht. Weil ich es aber nicht wusste, bin ich es gefahren.
Ganz gut, aber vielleicht hätte man ja auch sagen können, du wärst gar nicht so gestört losgeballert, wenn du gewusst hättest, wenn du dich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hättest, dann hättest du dir deine Renntaktik irgendwie eher noch anders zurechtgelegt.
Ah, das war damals aber wirklich einfach nur Mangel der Erfahrung.
Okay.
Aber also auf jeden Fall, man kann es übertreiben, aber eine gute Vorbereitung auf jeden Fall. Und halt auch, das war nämlich das, was mir beim Alpentraum passiert ist, nicht in der Zeile verrutschen und die Durchgangszeit an die falsche Ladestation schreiben.
Ja. Was ich mal hatte, was äußerst unschön war, war, dass ich einfach falsch angezogen war. Also ein DNF von mir war ein großer Radmarathon, / Jedermannrennen, das war nicht so ganz definiert, im Schwarzwald. Und da dachte ich, hier kurze, es ist ja Sommer, gell? Kurze Hose und kurzes Trikot, vielleicht Armlinge, Weste, aber ansonsten halt nichts. Aber es war halt leider einfach Dauerregen an dem Tag und das verursacht dann im Schwarzwald mit den Höhenunterschieden, dass man halt, wenn es 16 Grad ist am Startort oder 18, dann ist es halt oben auf dem Kandel, ist es halt dann doch nur 6 oder 4. Und also die Abfahrt von Kandel, die hat mich halt echt umgebracht. Da habe ich so geschlottert und war so ausgekühlt dann. Und ich bin dann noch ein bisschen weiter gefahren, dann kamen nochmal zwei Dinger, die haben auch wehgetan. Aber dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo auch die Kraft irgendwie nicht mehr zurückkam, wo ich einfach so ausgekühlt war, dass ich das nicht mehr zu Ende bringen konnte.
Und du verlierst auch jeden Spaß an der Sache dann. Ne?
Ja gut, vom Spaß natürlich dann ganz, ganz abgesehen. Aber das ist natürlich ein Thema, die richtige Bekleidung wählen. Wie plant ihr das? Was macht ihr da?
Ich fand das beim Ötzi damals tatsächlich auch schwer, weil es ist so, du hast ja oft den Start dann morgens um 6.30 Uhr und selbst wenn jetzt das Wetter gar nicht extrem schlecht oder irgendwas wird, aber du hast dann morgens vielleicht 10 Grad, aber es werden noch 28 später. Ich versuche tatsächlich immer so trotzdem Weste und Armlinge zu nehmen. Also nehme ich tatsächlich lieber als eine Windjacke, weil die Windjacke nagelt dich so auf Langarm fest. Bei Weste und Armlinge kann ich immer noch entscheiden, ja, ich brauche jetzt doch nur die Weste, weil wenn die Arme ein bisschen kalt sind, ist nicht so schlimm. Oder ich kann halt doch noch die Armlinge, kann man ein bisschen runterrollen, kann man wieder hochziehen. Das lässt sich ganz gut auch während der Fahrt an- und ausziehen, beziehungsweise hoch und runter rollen. Das ist eigentlich immer so mein Go-To, wenn es jetzt ja nicht totales Mistwetter ist. Und man sagt ja auch in den Bergen immer, dass man so alle 100 Höhenmeter mal so ein Grad weniger oder eben mehr hat, je nachdem, ob man hoch oder runter geht. Und da versuche ich schon immer so abzuschätzen, ja okay, wir sind jetzt in, ich sage jetzt mal, Prat auf 1000 Metern, da hat es irgendwie 25 Grad. Stelfser Joch ist auf 2700, also 17 Grad weniger. Theoretisch nur noch 8 Grad da oben. Kann man immer noch mal in die Wetter-App gucken, ob wie die Wetterstation da oben, was die vorhersagt. Aber und man muss tatsächlich auch immer rechnen, du fährst bei strahlendem Sonnenschein hoch, kommst über den Pass und drüben ist Schneeregen.
Ja. Erlebnis in den Vogesen. Im Vogesen-Trainingslager, super den Pass hochgefahren. Auf der anderen Seite leider Graubelschauer und echt richtig innerhalb von 5 Minuten Abfahrt komplett durchnässt, eiskalt, neue Situation.
Also ich glaube, also in den Bergen Windweste oder Windjacke musst du immer dabei haben und halt vor allem auch vorher alles einpacken. Ne? Ob du es dann am Tag des Rennens eigentlich brauchst, ist was anderes, aber Ötztaler waren wir auch schon, das hat es am Tag vorher schneit und du denkst, scheiße, ich muss morgen die dicke Jacke und alles anziehen und am Renntag selber ist dann immer traumhafter Sonnenschein, aber trotzdem, die Sachen auf jeden Fall mit im Hotelzimmer oder wo auch immer haben, um sie im Notfall rausziehen zu können.
Ja, man neigt ja dann manchmal dazu, oder mir geht es zumindest so, man neigt ja dazu, nicht zu viel dabei haben zu wollen. Dass man sagt, lieber mit leichtem Gepäck reisen, aber ich glaube, das kann schon auch bedeuten, am falschen Ende zu sparen. Also klamottentechnisch.
Ja, und seid ich habe auch schon Leute dann noch einen Tag vor dem Event in den Radladen laufen sehen und sich die dritte Windweste kaufen, obwohl ich natürlich zwei zu Hause liegen habe schon.
Aber die ist halt zu Hause.
Ja. Ich meine, gerade so Sachen wie Windweste, Windjacke, vielleicht dünne, lange Handschuhe oder sowas, das nimmt jetzt ja auch nicht allzu viel Platz im Koffer weg.
Seid ihr oder wärt ihr Typen, die sagen, ich nehme irgendwie eine kleine Lenkerrolle mit, um irgendwie noch was dabei haben zu können, oder ich habe so ein Mini-Rucksack, das sieht man ja auch manchmal bei den Radmarathons, eine kleine Rahmentasche oder sowas, um einfach nochmal für die eine Situation mehr noch gewappnet zu sein?
Also habe ich nicht. Ich habe aber letztes Jahr angefangen, auch bei sehr langen Trainingstouren eine Cargo-Bib anzuziehen, also eine Radhose mit einer Beintasche. Mir wurde zwar schon oft gesagt, also da stecke ich dann immer noch so Gels und Riegel oder vielleicht nochmal die Mini-Pumpe rein. Mir wurde schon oft gesagt, ey, du siehst aus total scheiße und wie ein Hamster. Wie ein Touri. Aber das ist einfach mega praktisch, weil die Leute, die mir am Start gesagt haben, wie scheiße das aussieht, die haben auch schon zwischendurch mal gefragt, hast du noch ein Gel für mich?
Genau das habe ich für Stilster Joch schon eingeplant, übrigens. Die Cargo-Bib.
Die Cargo-Bib.
Anziehen. Ja. Für die Frage, ob ich mir irgendwie eine Lenkerrolle oder sowas ans Rennrad mache, hätte ich dich wahrscheinlich vor 5 Jahren, hätte ich dir die Freundschaft gekündigt. aber gerade durchs Gravelbike, wo ich die immer dran habe, also ich habe das auch nicht gemacht, aber warum nicht?
Mhm. Ja? Hätte ich mir zu unero.
Ja, aber also vielleicht nicht beim Cyclassics oder sowas, ne? Wenn du im richtigen Radrennen bist, aber bei einem Alpenmarathon, boah.
Ja, also ich finde auch, man muss immer unterscheiden, was genau liegt vor einem und was ja total bescheuert ist, also dieses DNF von damals wegen den falschen Klamotten, weil ich falsch angezogen war, das hängt mir jetzt heute noch nach, wo ich mich halt echt ärgere und dann halt lieber die eine Sache zu viel und ja, in irgendeiner Art und Weise transportiert im kleinen Rucksack oder in der Rahmentasche oder Lenkerrolle, als halt sagen zu müssen, ja gut, hat halt nicht geklappt und unterwegs war der Spaßfaktor halt auch echt überschaubar.
Es ist halt auch, also generell bei allen Tipps, finde ich, über die wir gerade schon so sprechen, so ärgerlich, du bereitest dich ja, also oft ist ja so ein Radmarathon nicht ganz billig. Manchmal ist es auch gar nicht so leicht, an den Startplatz überhaupt zu kommen. Gerade beim Ötzi muss man ja auch ein bisschen Losglück haben. Mhm. Dann hast du das Geld hingelegt, du hast das Losglück gehabt, du hast dich monatelang vorbereitet, hast dir vielleicht auch noch einen Coach gesucht, hast viel Geld ausgegeben und dann am Tag X wirfst du quasi alles durch so eine Unachtsamkeit einfach wieder aus dem Fenster. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann an einem nagt, wenn man so, ach, hätte ich nicht noch doch ein Baselayer mehr mitnehmen sollen. Oder was du gesagt hast, Felix, so mache ich auch mal. Egal ob Radmarathon oder Alpenurlaub, ich habe den Koffer immer von Winterklamotte bis dünnes Sommertrikot. Ich habe alles dabei. Ich brauche 80% davon am Ende nicht, aber ich habe es dabei. Ja. Und manchmal habe ich es dann doch schon gebraucht.
Was ich auch nicht unwichtig finde, ist am Tag selber, je nachdem, was man dann dabei hat, eben auch konsequent an- und auszuziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen letzten Ötztaler zurückdenke, da hatte ich so eine Windjacke dabei und ich hatte Armlinge dabei und die Hose war kurz, also Beinlinge oder sowas brauchte man zum Glück nicht, weil ich da auch noch eine lustige Geschichte erzählen kann vom Ötztaler. Aber ich habe tatsächlich, wenn es in den Pass ging, habe ich mich quasi erstmal komplett ausgezogen.
Komplett?
Also nicht komplett, aber halt die Windjacke aus, Armlinge weg und so weiter, um halt auch und Trikot auf und so, das halt nicht quasi in auch in diese, weil das ist ja auch so eine Sache, wenn du quasi wie so eine Schwitztüte fährst und dann bist du halt komplett aufgehitzt und komplett durchgeschwitzt. Das wird ja bei der Abfahrt auch innerhalb von Sekunden und ganz wenigen Kilometern wird das ja eise kalt und dann hilft auch die Windweste eigentlich nicht so, wenn du so tiefen nass und kalt wirst. Also deswegen bin ich immer jemand, der dann eher sehr, also die 10 Sekunden, 15 Sekunden, die man dann am Straßenrand steht, weil man die Jacke vernünftig auszieht und dann oder wieder halt oben anzieht, die würde ich auch immer investieren.
Ich habe es tatsächlich beim Ötzi so gemacht, immer wenn ich an die Verpflegungsstation kam, die war ja meistens auf irgendeinem Gipfel oder kurz davor, dass so dieses, du stellst ja dein Rad meistens in so ein, oder hängst es an so einem Fahrradständer auf und gehst ja dann ISO, Riegel, Banane, was auch immer du haben willst. Und auf dem Weg quasi zum Buffet, quasi hinten die Weste rausgezogen, angezogen. Weil in der Zeit kann ich eh nichts anderes machen, außer da jetzt hinzugehen. Dann kann ich auch in der Zeit die, also sind zwar nur 10 Sekunden, wie du gesagt hast, aber die spart man halt so. Wenn man das halt 5-mal macht am Tag, ist man auch bei fast einer Minute, wenn man schneller ist.
Um die eine Geschichte, die ich gerade angerissen habe, noch zu erzählen. Ich hatte mal aus Sorge vor Kälte, vor kalten Knien, habe ich beim Ötztaler mir, bei meiner zweiten Ötzi-Teilnahme, habe ich mir die Knie eingerieben mit Finalgon. Also weil das war die Zeit, nee, das war es nicht, aber ich hatte es ja beim Ulle zum Beispiel gesehen, der hatte ja auch manchmal so Knieprobleme, dann hatte der ja immer diese Wärmepflaster auf den Knien. Und aus welchem Grund hat mich wirklich der Teufel geritten an diesem Tag? Das hatte ich nämlich überhaupt auch gar nicht lang geplant. Ja, ich hatte es auch noch nie irgendwie vorher mal ausprobiert. Aber ich war irgendwie der Meinung, okay, ist nicht ganz so warm vorhergesagt. Ja, mach mal, dass die Knie warm bleiben, mach mal Finalgon da drauf. Ja, und das hat gebrannt wie Feuer. Und das war einfach den ganzen Ötztaler Radmarathon, habe ich wahrscheinlich weniger Schmerzen in den Muskeln gehabt, als an den Knien, die wirklich einfach, ja, wie Feuer und das war echt unangenehm und das ist vielleicht der Hinweis, leitet über zu einem Tipp, der für ganz verschiedene Bereiche gilt, nämlich keine Experimente. Also sowohl beim Material als auch bei der Ernährung als auch bei der Bekleidung und eben so spinnerten Ideen wie den Knien eincremen. Mhm. Keine Experimente, nichts machen, was man nicht schon ausprobiert hat, wo man nicht schon weiß, okay, funktioniert. Mhm.
Und keine Experimente ist für mich vor allem das Stichwort für Knieprobleme. Also ich habe dieses beliebte Thema, wenn man dann irgendwie nochmal die neuen Schuhe vor dem Event oder sowas und dann die Cleats irgendwie vielleicht ein bisschen anders einstellt, als man das gewohnt ist und dann geht's irgendwann los und das Knie zippt und in dem Moment, wo das anfängt, weißt du schon, scheiße. Mhm. Ich kann jetzt irgendwie noch was versuchen, ich kann jetzt irgendwie den, was auch immer, noch ein bisschen im Glied drehen oder den Sattel noch 0,2 Grad nach oben und nach unten neigen, aber eigentlich ist vorbei.
Also gerade beim Material, das verleitet ja und es kann ja auch so vom Kopf her auch nochmal ein paar Prozent mehr geben, wenn man sagt, hier, jetzt beim Rennen, da habe ich das Top-Material. Mhm. Aber man muss es vorher ausprobiert haben. Also man darf es nicht am Tag selbst quasi das erste Mal drauf haben oder an dem Wochenende, wo man hinfährt und dann vor Ort fährt man es dann das erste Mal, sondern das muss schon mal bei einer, muss, weiß ich nicht, 3 Wochen vorher oder so, oder auch Verschleißteile, die Kette, die gewechselt wird, die Bremsbeläge, die gewechselt werden, die werden gewechselt, aber die werden 3 Wochen vorher gewechselt und die werden dann schon mal gefahren und nicht am Tag X dann irgendwie auf einmal merken, ah, funktioniert alles nicht. Weil, du hattest ja eben erwähnt, die Leute, die dann vor Ort nochmal die neue Weste kaufen, weil die Weste vergessen wurde zu Hause. Ich habe tatsächlich schon mal beim Ötztaler gestanden und in Sölden versucht, noch einen Rennradreifen zu kriegen, weil ich gemerkt habe, dass der halt mega runtergefahren war und halt auch richtig schon so Schnitte hatte. Und ich habe tatsächlich dann keinen gefunden und dann habe ich einen gefunden und der war aber 75 Euro der normale Preis und da habe ich dann irgendwann auch gedacht, komm, hat jetzt die ganze Zeit gehalten, jetzt hältst du die 220 Kilometer auch noch. Hat auch geklappt, aber das ist natürlich auch Worst Case einfach, also technisches Problem und deswegen DNF.
Ich habe das beim Ötzi damals auch gesehen am Tag, wo wir uns also Tag vor dem Rennen, wo wir uns angemeldet haben, gibt's ja auch immer eine Expo, wo verschiedene Firmen aus der Bike-Branche irgendwelche Produkte zeigen. Und da konnte man unter anderem von Tubulito diese TPU-Leichtbauschläuche kaufen. Dann haben einige Leute auch nochmal gut zugeschlagen.
Mhm. Da machst du da einen Gewichtsspaß, ne?
Ja, also ich meine, Spaßgewicht, die sind schneller. Das ist eine super Sache auf jeden Fall.
Grundsätzlich spricht da nichts gegen.
Aber ich würde halt nicht am Tag vorm Rennen noch irgendwie einen Schlauch wechseln, weil wenn ich den dann doch einklemme und ich fahre los und nach 5 Kilometern macht's einmal ping.
Ja, wir hatten das Thema bei unserem letzten Gravelbike-Event, da kam auch einer und hat in der Nacht vor dem, es war kein Rennen, sondern einfach ein längerer Ride, aber in der Nacht vor dem Ride noch neue Reifen und Tubeless installiert und ist natürlich, das hat überhaupt nicht funktioniert. Er ist nach 70 Kilometern mit dem, also erst war das Tubeless-System kaputt, dann das Ventil, das Felgenband, dann ist irgendwie, waren 3 Schläuche und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt reicht's, jetzt lass ich mich abholen.
Gerade beim Thema Tubeless habe ich oft festgestellt, dass du, selbst wenn es alles funktioniert und es dichtet ab, aber du musst erstmal so noch 4, 5, 6 Fahrten machen, bis da so richtig auch die Luft über Stunden drin hält. Also am Anfang ist oft so dieses, okay, ist dicht, aber nach einer Stunde ist dann doch schon wieder ein Bar raus. Wenn ich das jetzt mal auf den Radmarathon hochrechne.
Ja, überhaupt so Last-Minute-Aktion. Also ja. Ich glaube, das solltest du partout vermeiden, wirklich gucken, dass du ein etabliertes, solides Setup hast, das du kennst, auf das du vertraust und das bringt dich ja auch, das macht dich ja auch nervös, ne? Wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Stunden oder Tage vorher nochmal irgendwie anfängst, an den Sachen rumzuschrauben und irgendwas umzustellen, nee.
Ja, wie gesagt, also so vom Kopf her zu wissen, jetzt fahre ich echt das Optimum, jetzt fahre ich das absolute Race-Setup. Das ist schon auch gut. Ja, also das aber kitzelt auch nochmal was
aber
raus.
Aber fahrst halt schon die Woche davor oder die 2 davor.
Wie seid ihr, was die Gänge angeht? Also ich weiß, das ist so ein Fetisch von mir, die Übersetzung am Berg, aber wie...
Lass uns über deinen Fetisch reden. Ich bin jedes Mal erstaunt, dass wenn ich doch mal einen noch leichteren Gang habe als vorher und immer denke, ach, eigentlich brauche ich den noch gar nicht, aber gut, dann habe ich ihn wenigstens, ich brauche ihn doch und ich brauche ihn früher, als mir das
sofort, ja.
schon am Start.
ja. Mhm. Aber andererseits klappt es natürlich auch andersrum doch irgendwie, ne? Es macht das Leben ein bisschen leichter.
Ja.
Ich habe es mal gemerkt, vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren bin ich mal irgendwie noch auf mein ganz altes, allererstes Rennrad gestiegen, dass ich das noch eine klassische Standardübersetzung hatte, ich glaube 42, 25. Mhm. Und damit die Berge hoch, was ich früher immer gemacht habe. Mhm. Und das war auf einmal so eine Qual. Mhm. Wie ging denn das früher?
Ja, das ist ja jetzt, dass du quasi...
Du warst einfach besser, Felix, damals.
Ja, aber interessant ist tatsächlich, ich bin dann, weiß ich nicht, 3-4 Tage damit gefahren und meinte schon auch dann einen Schub nochmal zu spüren, weil es einfach auch ein anderes Trainings, andere Belastungsbereiche sind. Mhm.
Ich hatte aber kürzlich auch bei Eschborn Frankfurt, hatte ich überlegt, bei SRAM mache ich die 1033 Kassette drauf oder die 1036 und habe mich dann für die 1036 entschieden. In der persönlichen Arroganz kann man sagen, ja, da kann ich am Feldberg länger auf dem großen Blatt fahren, weil ich ja hinten quasi mehr Zähne habe. Konnte ich auch, war gar kein Problem, aber ich habe den 36 hinten und den 35 vorn dann doch auch am Mammutheiner gebraucht. Also es war nicht so verkehrt, da doch die größere Kassette genommen zu haben, in doppelter Hinsicht.
Also ich bin ja tatsächlich ein großer Verfechter von eher leichten Gängen und wirklich auch hoher Kadenz. Aber auch da gilt natürlich, wenn man das macht, nicht kurz vor knapp, sondern auch so, dass man das dann schon mal in den Bergen auch länger gefahren ist und weiß, dass das Ding funktioniert. Aber das ist natürlich schon auch eine Sache für die großen Alpen-Radmarathons. Wenn man da wirklich lange berghoch fährt, dann geht es vielleicht am ersten Berg mit einer auch dickeren Übersetzung, die man vielleicht zu Hause auch, also die zu Hause völlig reicht. Und es geht vielleicht auch am zweiten Berg. Aber ich habe mal bei einem Artikel, der um das Thema ging, da mit einem Sportwissenschaftler gesprochen und der hat den ganz guten, das ist mir jetzt noch im Kopf geblieben, einfach den ganz guten Satz gesagt, man muss den Radmarathon immer vom letzten Berg her denken. Also wenn wir beim Beispiel Ötztaler bleiben, wo wir jetzt heute schon mehrfach drüber gesprochen haben, ist es immer, wie fahre ich das Timmelsjoch hoch? Mhm. Wie komme ich mit Würde und Anstand das Timmelsjoch hoch?
Auf die Mautstation.
Und wie komme ich noch die Mautstation hoch? Mhm. Und dafür dann die Übersetzung wählen. Mhm. Mit der Vorbelastung, mit der Ermüdung, die man in den Knochen hat und da nicht im falschen Stolz denken, aber halt da Kompaktkurbel oder am besten noch eine Untersetzung oder so, das kommt mir nicht ans Rad oder so, dann ist es wahrscheinlich so, wie du sagst, Erik, dann nutzt man das und das, man hat es dabei und man nutzt es auch und es macht auch Sinn.
Mhm. Es ist ja auch ein geiles Gefühl, einen Radmarathon oder ein Rennen oder eine Alpentour zu finishen und zu sagen, boah, den Rettungsanker, den habe ich gar nicht gebraucht, Mann, bin ich gut. Mhm. Also, dass der Rettungsanker natürlich, weiß ich nicht, 34, 42 war, muss man ja keinem erzählen.
Und dass du ihn trotzdem schon am ersten Anstieg gebraucht hast?
Ja, auch nicht.
In Wirklichkeit wurde er doch genutzt, ja.
Ja.
Ja. Wir hatten eben was, da hattet ihr erzählt über die Cargo-Bib und dass du da überall Gels drin hast. Das verweist ja auf ein wichtiges Thema, das Thema Ernährung. Thema Ernährung ist auch gleichzeitig Thema Hungerast, den man ja unbedingt vermeiden will. Habt ihr da eine DNF-Geschichte oder, wenn es auch nicht DNF war, aber so eine richtige, boah, komplett leer gefahren, Zitterbeine?
Also nicht bei Events bei mir, tatsächlich eher so Touren mit Freunden oder Alpenurlaub, dass ich da so richtig mich...
Ich glaube, das war tatsächlich auf dich. Bei dieser RTF-Nummer, die ich vorhin erzählt habe, da war das ein wesentlicher Punkt. Das sah aber einfach alles aus, weil ich halt auch mich viel zu wenig ernährt habe. Und beim ersten Ötztaler am Jaufen auch. Also da war auch, da oben habe ich gefuttert, was ging. Mhm. Dann kam die Abfahrt vom Jaufen runter, die hat mich auch nochmal wieder aufgebaut. Aber das ist wirklich das Schlimmste, wenn der Mann mit dem Hammer kommt. Ich habe das mal tatsächlich als Begleitung erlebt. Ich bin mal Mallorca Classic gefahren mit einem Bekannten zusammen damals und ich hatte überhaupt keine Ambitionen da, wollte einfach nur mit ihm mitfahren. Und der war jetzt nicht so besonders fit und mein Ziel war einfach, den da durchzubringen. Aber ich habe so nach 30, 40 Kilometern gemerkt, der Junge isst nichts. Hier, Markus, jetzt mal Riegel bitte. Nee, ich brauche nichts. Das ist egal, ob du jetzt denkst, dass du was brauchst, isst den Riegel, du brauchst die Energie für nachher. Nee, mir geht's gut. Mhm. 50 Kilometer, Markus, Riegel jetzt. Nee, alles okay. Dann ersten Anstieg hoch, Tankstelle, alles okay. Und als es dann so langsam Richtung Putsch ging, boah, ich kann überhaupt nicht mehr. Ich so, komisch. Das wundert mich jetzt wirklich. Vielleicht hätte ich was essen sollen. Mhm. Mhm. Ich habe ihn irgendwie noch ins Ziel gezogen, aber das war wirklich, also Essen, Essen und vor allem dann auch schon, wenn man gar nicht unbedingt dran denkt, dass man es braucht und wirklich idealerweise da auch den Plan haben zu wissen, wann braucht man was. Ich weiß gar nicht, mittlerweile kannst du dir ja sogar bei Garmin und Co. Erinnerungen schalten. Mhm.
Da bist du doch der,
bin ich der
Experte.
Ja, mein Wahoo piepst alle 30 Minuten Essen. Jetzt.
Also nicht nur, wenn du im Rad sitzt.
Ja. Oh, ich muss kurz weg.
Ja, okay. Was, du schreibst ja auch unsere Artikel oft über Ernährung und hast da die ganzen Tipps parat. Was ist so eine Faustformel? Was muss man reinballern?
Also da schwirren immer viele Zahlen rum. Man sagt eigentlich so beim Radmarathon 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also wirklich Kohlenhydrate, jetzt nicht Gramm Riegel, sondern wenn man auf so einen Riegel mal drauf schaut und da stehen hinten drauf Kohlenhydrate 20 Gramm, dann brauche ich theoretisch 3 bis 4 Stück pro Stunde. Mhm. Wer jetzt bei so einem Müsli-Riegel sind 20 Gramm meistens so 15 bis 20 Gramm. Wenn du jetzt so einen richtigen Energieriegel oder so ein Gel nimmst, da hast du schon mal 30, 40 Gramm. Mhm. Du kannst natürlich auch Pulver in die Flaschen machen. Da hast du meistens auch auf 100 Gramm Pulver so 70 bis 80 Gramm. Manchmal sogar noch mehr. Mhm. Also ich mache das tatsächlich mir mittlerweile so als, ich rechne dann einfach für mich, obwohl ich Mathe früher mal gehasst habe. Aber wenn ich jetzt sind wir wieder beim Ötzi, aber nehmen wir den heute einfach mal als unser Beispiel. Ich habe damals so gewusst, naja, du wirst so 10 Stunden brauchen, 80 Gramm pro Stunde, jo, das sind halt 800 Gramm Kohlenhydrate. So, das sind halt bei 40 Gramm pro Riegel und Gel, sind das halt 20 Riegel oder Gels. Und da kommst du halt auch zu dem Punkt, okay, selbst mit Cargo-Bib kriegst du die halt nicht. Mhm. Also da siehst du halt aus wie so ein Kamel. Also musst du halt an der Verpflegung irgendwie was nachfüllen. So, und dann geht's halt los, dann, dass man am besten auch schauen sollte, was gibt's denn da überhaupt?
Also von welchem
Hersteller.
Ja. Ja. Und vorher die schon mal gegessen haben.
Und die schon mal probieren. Das war dann zum Beispiel beim Ötzi, war es Powerbar, was ich sonst selber noch nicht genutzt habe, wo ich dann einfach mal gesagt habe, gut, da hole ich mir halt mal eine Packung und probiere das mal. Schmeckt mir das überhaupt? Mhm. Kann ich das ab? Kommt mir das irgendwann wieder hoch nach 5 Stunden? Und das Thema Essen, finde ich, beschränkt sich ja nicht nur auf den Radmarathon selbst, sondern es fängt ja, das hatte ich gerade schon angesprochen, so das auch mal zu üben im Training, auch so viel zu essen. Im Training muss man üben. Das macht man am besten schon Wochen, Monate vorher. Und Carbo... Felix lacht. Und Carboloading tatsächlich.
Was genau ist Carboloading?
Sprich, an den 3 Tagen vor dem Event den Glykogenspeicher einmal richtig vollballern, dass du eben auch mit einem vollen Tank losfährst und nicht so auf Halbreserve schon an den Start gehst. Also da geht es dann wirklich darum, so 8 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht sich an einem Tag reinzuballern. Und das kann man ja mal
allen 3 Tagen
also quasi vorher, oder also zwei Tage,
genau?
2 Tage vor dem Event wäre am besten, damit das eben auch noch verdaut werden kann. Und ich habe das für mich mal ausgerechnet. Also ich wiege halt fast 90 Kilo. Das waren halt dann irgendwie so, ja, 900 Gramm Kohlenhydrate, das war dann irgendwie so zum Frühstück 300 Gramm Reis, mittags 400 Gramm Nudeln und abends nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 1 Kilo Kartoffeln. Also da muss man dann schon, also an den Tagen kannst du auch nicht groß irgendwie Eiweiß und Gemüse und Fett irgendwie noch, sondern das ist wirklich Kohlenhydrate.
Also nicht mit irgendwas anderes satt essen,
ja.
Aber was halt leichter ist, sondern...
Also nicht noch irgendwie zum Reis, 200 Gramm Hühnerbrust, weil die kriegst du an dem Tag einfach nicht mehr rein.
Mhm. Stichwort nicht reinkriegen. Ich finde es tatsächlich, ich finde es schwierig. Also mir fällt es sehr, sehr schwer bei den Radmarathons und auch bei den Rennen so viel zu essen. Also auch die Erfahrung mit diesen krassen Krämpfen und von denen ich schon erzählt habe und so, die zwingen mich jetzt schon mehr zu essen als früher. Und ich achte da auch drauf, aber ein Genuss ist es nicht, sage ich mal. Also mir fällt es schon echt schwer.
Speziell, wenn es um das 7. Gel geht oder so. Ne? Mhm.
Wobei Gels bei mir persönlich immer noch besser gehen als Riegel. Ich kann bei diesen Radmarathons noch eher, aber also bei Jedermann-Rennen habe ich mittlerweile gar keine Riegel mehr dabei, weil ich das Gefühl habe, ich kriege die gar nicht gegessen.
Also ich mache auch meistens so, je intensiver und je härter die Belastung, desto flüssiger sollte die Ernährung sein. Also ist jetzt zwar kein Radmarathon, aber wenn ich jetzt eine Stunde Swift-Rennen fahre, so, da esse ich halt kein Riegel und kein Gel, sondern kommt halt alles aus der Flasche. Mhm. Weil es einfach viel leichter zu schlucken geht. Mhm. Und Radmarathon wäre dann so oben auf dem Gipfel halt den Riegel reinstopfen, weil den kann ich in der Abfahrt halt in Ruhe kauen und verdauen, wenn es da erstmal 20, 30 Minuten bergab geht.
Weißt du, früher gab es mal diesen Mythos, was hältst du davon, dass du nicht so früh anfangen darfst, jetzt bei einem langen Radmarathon Gels zu nehmen, weil du danach nicht mehr zurück auf den Riegel kannst, sondern nur noch Gels eigentlich dir reinpfeifen kannst, um genug Power zu kriegen.
Oh, weiß ich gar nicht, wie da der Forschungsstand mittlerweile ist. Ich würde sagen, wenn du jetzt sehr, also die Cola wäre jetzt so ein Beispiel, wenn du die schon sehr früh nimmst, die schießt ja den Blutzucker extrem hoch und nachher wieder fällst du in so ein Loch. Das würde ich tatsächlich eher Richtung Ende nehmen. Also ich versuche eigentlich auch immer
noch
so von...
So ein Push.
Ich versuche schon immer so von fest zu flüssig zu gehen während so einem Radmarathon. Genau. Aber wenn ich jetzt halt das Kühtai hochfahre und da fahre ich halt eine Stunde 15 vielleicht berghoch, da kann ich ja nicht in der Zeit, weil ich da jetzt keinen Riegel runterkriege, kein Riegel essen, weil mir das Gel und die Flüssigkeit noch zu früh ist. Also da würde ich dann trotzdem irgendwie ein Gel nehmen. Mhm. Einfach weil das ist ja auch eine Form von Intensität, auch wenn du noch nicht im Finale bist, sondern eigentlich noch ganz am Anfang stehst.
Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt für dieses Ernährung, damit man nicht leer läuft und deswegen das DNF dann hinter seinem Namen stehen hat. Auch da schon früh zu überlegen, auch anhand des Höhenprofils und der Strecke, wo kann ich eigentlich was essen? Also was esse ich überhaupt, verteilt auf das ganze Ding? Und wo kann ich das überhaupt?
Und wo kriege ich dann wieder Nachschub?
Wo kriege ich wieder Nachschub? Also eine richtige Verpflegungsstrategie sich zurechtlegen.
Ich hatte beim Ötzi wirklich so mit so weißem Sporttape, habe ich mir mit Kugelschreiber so Kilometer draufgeschrieben, wo die Verpflegung ist. Und hatte dann so quasi morgens bloß Riegel und Gels mitgenommen, dass ich bis zur ersten Verpflegung komme. Da mache ich quasi wieder voll bis zur zweiten Verpflegung. Da mache ich wieder voll bis zur dritten Verpflegung. Und habe dann immer noch so, okay, ich brauche jetzt 2 Riegel und 2 Gels. Also nehme ich mir 2 Riegel und 3 Gels, damit ich noch immer eins in Reserve habe.
Albtraum ist dann natürlich immer, wenn du nicht vorne fährst, sondern weiter hinten und vielleicht da ankommst und dann ist schlecht geplant und ist alles schon weg.
Kenne ich nicht. Ich fahre immer vorne.
Ich frage für einen Freund.
Ja gut, da muss man einfach, glaube ich, drauf vertrauen, auf den Veranstalter, dass es da irgendwas gibt. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, dass ich bei einem Radmarathon mal mitgefahren bin in den Berchtesgadener Alpen. Und da gab's immer nur Gels und ich konnte an dem Tag irgendwie keine Gels haben und ich brauchte irgendwie was Herzhaftes, aber so richtig schöne bayerische Semmeln, die gab's erst an der letzten Verpflegung, das wusste ich natürlich nicht. Und an einer Verpflegung gab's dann tatsächlich wie so Hohn, stand da halt direkt so ein großes Schild von einem Restaurant daneben, hier Schnitzel mit Pommes und Salat, 12 €, und ich war wirklich so kurz davor, da reinzugehen und mir da das Ding reinzustellen, aber naja. Also bei mir ist dann aber schon auch die Sache, ich bin jemand, der eher alles mitnehmen muss, auch durch solche Negativerlebnisse, die ich da schon hatte. Und ich versuche dann echt, ich bin dann eher so das Kamel, der schon extrem bepackt losfährt und alles dabei hat, weil ich bin auch jemand, der mittlerweile, früher war das anders, auch eigentlich gerne durchfährt bei den Verpflegungsstellen, wirklich nur im absoluten Notfall anhält, Flasche und sofort weiter. Seid ihr so Verpflegungshinsteller und erstmal ganz in Ruhe essen und trinken und ein Schwätzchen halten, wenn man jetzt nicht gerade auf die Kollegen wartet, wie du jetzt beim Alpentraum das eben erzählt hast, Felix?
Also ich gucke tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr auf die Zeit. Früher habe ich das wirklich gemacht, also auch beim Ötztal, da bin ich schon an Verpflegungsstationen vorbeigefahren. Mittlerweile ist das eigentlich ein Highlight für mich. Gerade wenn es da nicht nur Gels gibt, sondern vielleicht auch Kuchen oder irgendwie noch was anderes Leckeres, das mitzunehmen und da vielleicht auch ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen. Früher war das anders, aber mittlerweile finde ich das ganz wichtig.
Aber ich gucke schon immer auf die Zeit. Also wenn ich anhalte an der Verpflegung,
das
dann...
Das überrascht mich jetzt, das ist aus deinem Mund. So.
Dachte ich mir, deswegen sage ich. Versucht dann schon irgendwie das alles so zeiteffizient zu machen. Ich würde jetzt sagen, bei der Verpflegung, es kommt ein bisschen darauf an, wo liegt die und wann kommt die nächste. Also wenn jetzt die erste nach 20 Kilometern kommt und die zweite nach 40, ja komm, dann lasse ich die erste halt weg. So, wenn aber die nächste dann erst bei 150 kommt, dann würde ich schon sagen, ja, die zweite nach 40 ist zwar auch ein bisschen früh, aber die nehme ich mal lieber, weil vielleicht brauche ich ja doch was. Also.
Aber du fragtest ja, ja vorhin auch, ob man mal mit Rucksack fährt oder so. Ich habe das bei den Cyclassics tatsächlich einmal gemacht, dass ich keinen Trinkrucksack, sondern so ein Trinkunterhemd, wo man so die Blase unters Trikot stecken konnte. Das habe ich einmal gemacht, weil ich durchfahren wollte, die 150 Kilometer. Das hat auch geklappt. Was ich nicht bedacht habe, war natürlich, dass nach ungefähr einer Stunde von den, ich glaube, 3 Stunden waren es insgesamt oder 3,5, das Wasser natürlich komplett warm war.
Schön warm geschwitzt.
Aber es hat funktioniert. Mhm.
Ja. Aber da frage ich mich immer bei diesen Trinkrucksäcken, ich habe da auch schon öfter mal drüber nachgedacht, sowas mal zu nehmen. Aber bei der Flasche, die nehme ich in die Hand und ich kann so grob abschätzen, okay, die muss jetzt 100 Kilometer reichen. Also darf die erste Flasche darf nach 50 leer sein, die zweite, also man kann es so ein bisschen dosieren, weil so ein Trinkrucksack sehe ich ja gar nicht. Wie viel trinke ich da jetzt eigentlich raus?
Es gibt ja sogar Ventile, die irgendwie messen und wo du es lesen kannst.
Echt?
Oder sogar per App aufs Handy, wobei das ist wahrscheinlich im Rennen dann eher nicht so praktisch.
Ja, das frage ich mich immer, wie man dann so ein bisschen die Flüssigkeitsmenge so sich einteilen und dosieren kann. Aber habe ich keine Erfahrung mitgemacht, muss ich vielleicht irgendwann mal machen, beim nächsten Radmarathon.
Ein kleiner Punkt, den ich noch ganz wichtig finde. Wir haben jetzt vor allem darüber gesprochen, dass man sich zu wenig ernährt. Was ich persönlich zum Glück noch nicht hatte, aber was ein Kumpel von mir auch mal beim Ötztaler passiert ist, ist, dass er halt mit der Ernährung nicht klargekommen ist, dass das Verdauungssystem irgendwann dann so durchgedreht ist, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Hälfte Timmeljoch oder so, Timmeljoch irgendwo in den Büschen verschwunden ist und dann auch nicht mehr da. Mhm. Dass ihm das Rennen ruiniert hat, ne? Also das kann natürlich auch passieren.
Ja.
Gerade wenn du nicht kennst, was du isst.
Mhm. Aber wir hatten das mal als Frage für einen Freund bei uns im Roadbike-Magazin. Warum kann ich morgens so vorm Radmarathon nicht so gut ein großes Geschäft machen? Mhm. Und da hatten wir Robert Gorgos mal gefragt, der auch bei Bora Hansgrohe Ernährungscoach ist. Und er hat gesagt, was da tatsächlich helfen kann, ist direkt nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser trinken und ein bisschen bewegen. Also wenn es geht, sogar ein leichter Spaziergang. Das ist natürlich, wenn um 6.30 Uhr der Start ist und ich muss vorher noch frühstücken und bin sowieso nervös.
Und dann noch einen kleinen Spaziergang machen.
Mache ich nicht noch einen kleinen Spaziergang. Aber das kann tatsächlich helfen, dann nochmal auf Toilette zu gehen. Weil ich erinnere mich beim Ötzi, den wir gefahren sind. Wir hatten irgendwie gesagt, okay, um 6 sind wir fertig und wollen runter zum Start. Sind dann runter zur Garage, haben die Räder rausgeholt und ich glaube, der Holi guckte so auf die Uhr und meinte, sind sogar 10 Minuten vor der Zeit. Und dann war bei mir so, dann gehe ich nochmal kurz hoch.
Ja. Ja gut, das ist natürlich ein Phänomen, der nervöse Daum, möchte ich es nennen. Das beobachtet man ja bei Radmarathons oder Events auch, dass die Toilette, auch bei Rennen, dass die Toilette natürlich hochfrequentiert ist, vorher nochmal. Müssen wir jetzt hier an dieser Stelle vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen.
Vielleicht noch einen Tipp, den mir mal ein Kumpel gegeben hat, der auf dem Bau gearbeitet hat. Da sind wir auch beim Rennen schon sehr früh angekommen und ich meinte so, ich glaube, ich muss mal auf Toilette, aber gehe ich oder gehe ich nicht? Und die hatten so Dixie-Klos und er meinte, ich gebe dir einen Tipp, geh jetzt, weil in einer Stunde willst du nicht mehr auf das Dixie.
Ja, ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was eben auch ein unschöner Grund ist, ein DNF hinter seinem Namen stehen zu haben, ist der Sturz. Mhm. Hattet ihr schon mal bei einem Radmarathon, bei einem Rennen, bei irgendwas den Sturz, weswegen es eben nicht zum Finishen gereicht hat?
Nee, also Sturz ja. Ich bin mal als Erster vom Rennen in die letzte Kurve gefahren und kam als Letzter wieder raus. Also, weil ich in der Dornhecke geparkt habe. Mhm. Aber beim Radmarathon, nee. Oder bei so einem größeren Event bin ich noch nicht gestürzt.
Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich, bei den kleineren Rundstreckenrennen sowas, da bin ich auch schon mal gestürzt, da war das Rennen dann auch vorbei. Aber bei den größeren, Klopf auf Holz, bisher noch nicht. Felix, du bist unser Sturzexperte, was sagst du?
bei rund um Köln hatte ich es mal. Da ist originär ich bin gestürzt, sondern vor mir, das habe ich auch schon von Weitem gesehen, sind zwei kollidiert. Mhm. Ich habe sehr früh gemerkt, okay, ich kann mir jetzt nur noch aussuchen, auf welche Art ich da reinballer. und möglichst viel Tempo rausnehmen oder das berühmte Gas geben und versuchen, da irgendwie drüber zu springen oder so. Hab dann auch einen schönen Purzelbaum gemacht. Mir ist zum Glück gar nicht groß was passiert. Ich bin auch noch ins Ziel gekommen, nur hab danach dann gemerkt, dass ich, das war ein Alurennrad, das orangenfarbene Alurennrad übrigens noch, dass ich so, ne, beim Pinkeln mir nicht geholfen hat. Da hatte der Rahmen sich so verzogen, dass ich das tatsächlich danach entsorgen musste. Das war ein bisschen ärgerlich.
Ja, das ist unschön, wenn der Materialfehler dann noch da über den Sturz kommt, wenn überhaupt der Sturz kommt. Was kann man da machen? Für viele ist es ja tatsächlich, die sind ja diese Events auch der einzige Anlass im Jahr, wo man tatsächlich so in dieser großen Gruppe zusammenfährt. Was würdet ihr da sagen? Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Ja, es ist irgendwie schwierig, so da Tipps rauszugeben. Also ich glaube, häufiger in einer Gruppe zu fahren wäre so ein Tipp, dass man einfach so ein bisschen lernt, im Feld zu fahren und dass man sich auch traut, am Hinterrad zu fahren.
Dass man vielleicht auch die Handzeichen dann
die
auch
Handzeichen kennt. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn vor dir im Feld einfach Leute sich verhaken und stürzen, hast du halt manchmal einfach keine Wahl, als so wie Felix, bremse ich oder springe ich drüber.
Ja, aber einfach keinen Scheiß machen vor allem. Also ich habe das schon erlebt beim Cyclassics, Classics, da fing dann einer vor mir an, während des Rennens in Profi-Manier an seiner Sattelstütze rumzuschrauben. Eierte dann so rum und wir waren wirklich, also das war Spitzengruppe, es war sehr, sehr schnell und dann Junge.
Ja, ich hatte, also da kann ich auch noch was zu erzählen. Beim Red Race letztes Jahr hatten wir es in einer Abfahrt, wo wir tatsächlich noch nicht schnell waren. Das war vielleicht 50 km/h vielleicht. Da legte sich dann einer komplett aufs Oberrohr. Also Hände weg von der Bremse, Hände ganz eng am Oberlenker quasi zusammen und dann ganz quasi so vorgebeugt mit dem Kinn auf dem Lenker quasi, also auf dem Oberrohr.
Also das, was mittlerweile verboten ist bei den Profis.
Das, was auch mittlerweile verboten ist, aber ich fand halt einfach das in doppelter Hinsicht so krass. Ich fand es erstens krass, das überhaupt zu machen, wenn um dich herum so viel andere Leute sind, die Hände von den Bremsen wegzunehmen und dich in so eine Position ja auch auszuliefern. Und zweitens fand ich es krass, weil wir gar nicht so schnell waren. Also es war in dem Moment, also alle um den herum fuhren halt mit der gleichen Geschwindigkeit. Der war dann halt irgendwie, ja.
Der wird nur flexen wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, aber also das wäre halt einfach eine Sache, sich ständig der Verantwortung, die man trägt, innerhalb eines solchen Pelotons bewusst sein und halt keinen Scheiß machen.
Das habe ich nämlich gerade überlegt. Vielleicht ist es gar nicht so, was kann man machen, um nicht zu stürzen, sondern was kann man machen, um keine Stürze zu verursachen. Eben Handzeichen weitergeben, Schlaglöcher anzeigen, Verkehrsverengungen, Kurven vielleicht auch teilweise.
Ja.
Klar, wenn jetzt bergab mit 80 da jetzt eine Rechtskurve kommt, muss man vielleicht auch nicht die Hand vom Lenker nehmen, aber sowas einfach anzuzeigen oder auch zu rufen, Kurve oder Auto, kann ja auch mal passieren. Bahnschienen.
Ich muss aber tatsächlich sagen, dass gerade solche Themen mir so ein bisschen, ohne jetzt hier Leuten die Lust zu nehmen, mir so ein bisschen den Spaß an diesen ganz großen Veranstaltungen genommen haben, weil du halt schon die Uhr danach stellen kannst, dass es da irgendwann kracht. Und speziell halt auch weiter hinten, gar nicht so sehr nur vorne, wo ja eher dann die Leute unterwegs sind, die tendenziell fahren können und wissen, wie man sich in eine Gruppe verhält, sondern eher in den Bereichen, wo man sagt, ach komm, das mache ich jetzt, das gönne ich mir einmal im Jahr und auch wenn ich das vorher noch nicht gemacht habe, das will ich einfach mal ausprobieren. Das ist schon gefährlich.
Ja, also aber das würde ja im Umkehrschluss heißen, einfach auch eben sich der Verantwortung bewusst sein, sich vernünftig verhalten und auch die Fahrtechnik einfach schulen. Also beim Fahrradfahren auch bewusst sein, ich muss halt mein Gerät halt auch beherrschen, um auch in so einem Rennen, auch in so einem Feld halt, auch wenn mich mal einer kurz berührt, dass ich da nicht sofort vor Angst auf der Straße liege oder riesige Ausweichbewegungen mache, die dann eine Kettenreaktion hervorrufen. Also Fahrtechnik ist halt einfach ein ganz zentraler Punkt auch für einen selbst und aber eben auch natürlich für die allgemeine Sicherheit.
Ja, das ist ja eine Chance für Veranstalter, ne? Also hier und da sieht man das ja, dass die das ja nutzen, um tatsächlich auch schon entsprechende Kurse, entsprechende Ausfahrten mit Technikkomponenten anzubieten, um den Leuten A, ein bisschen die Angst zu nehmen und B, sie aber auch genau darauf vorzubereiten, was kommt eigentlich auf mich zu und was muss ich können und sollte ich können.
Da sind wir auch wieder an dem Punkt, was wir vorhin schon hatten, sich vorher mal mit der Strecke auseinandersetzen, vielleicht auch Gefahrenstellen schon sehen. Oft gibt es ja auch Videos, eine Wettkampfbesprechung vom Veranstalter, die dann entweder vor Ort oder digital eben abrufbar ist. Auf YouTube zum Beispiel, sich sowas dann wirklich mal angucken und dann zu wissen, ah, okay, hinter der Kurve ist eben ein Verkehrsteiler, den ich beim Reinfahren noch nicht sehen kann, der dann aber auf einmal vor mir auftaucht. Und wenn ich da eben mit 100 Mann in einer Gruppe da um die Kurve komme, dass ich einfach weiß, okay, da ist dieser Verkehrsteiler. Ich bin vorbereitet und knalle jetzt nicht drauf.
Also gerade auch das Rennbriefing, das ja oft dann am Abend vorher stattfindet oder so, nicht schwänzen, weil man irgendwie noch mit den Kumpels in die Pizzeria will, weil da ja manchmal schon auch noch sehr kurzfristige Änderungen bekannt gegeben werden, die
auch
wirklich wichtig sein können.
Und in einem Roadbook unter Umständen noch gar nicht drinstehen können, weil es wirklich erst kurzfristig ist.
Ja, wir hatten ja auch beim Ötzi vor 2 Jahren, gab es ja diesen Steinrutsch oder Erdrutsch, glaube ich, nach der Güterabfahrt und da gab es dann auch auf einmal eine Streckenänderung.
Komplett neue Strecken.
So 3 Tage vorher.
Ja. Einen Punkt habe ich noch, wenn es quasi hart auf hart kommt, wenn es ganz schwierig ist und man hat irgendwas falsch gemacht, man hat sich falsch ernährt, man hat die falsche Hose an oder es ist kalt oder weiß ich nicht was. Was sind denn so, habt ihr das schon mal erlebt, dass man wirklich nur noch mit dem Kopf weiterfährt? Und was sind eure wirklich jetzt zum Abschluss nochmal die absoluten Überlebenstipps und Tricks, dass man dieses DNF vermeidet, wenn eigentlich aber schon alles vorbei ist?
Ich überlege gerade, ob ich das also was mir jetzt am ehesten einfällt, wo ich wirklich mental gelitten habe und was auch wirklich Mentalkräfte gekostet hat, war meine Frankfurt-Berlin-Tour, die wir auch im Podcast hatten. Also da hatte ich auch erzählt, dass ich am nächsten Tag dann wieder nach Hause kam und da erstmal Rotz und Wasser geheult habe, weil ich wirklich einen Tag vorher so, irgendwie nicht Zweifel hatte, aber einfach es mir nicht gut ging und ich mich da irgendwie durchgeekelt habe. Aber ich bin eigentlich in so einem Event immer in so einem Tunnel drin, dass ich da eigentlich echt den Kopf fast schon ausmache. Also, dass ich da gar nicht groß, schaffe ich das jetzt? Und, ach scheiße, jetzt kommt ja noch der Berg und, dann muss ich ja noch das und dies und jenes. Also am besten bin ich echt, wenn ich in so einem Tunnel drin bin und eigentlich so um mich rum gar nichts mehr wahrnehme, sondern wirklich nur so. Aber wie man das schaffen kann, kann ich nicht sagen.
Ich bin sehr gut darin, wirklich nur noch zu zweifeln, nur noch das Negative zu sehen und ist das scheiße, ich habe keinen Bock mehr, warum mache ich das? Also da bin ich sehr stark drin. Was mir tatsächlich hilft, ist der Gedanke an das Finisher Bier. So diese Vorstellung, das Ziel zu erreichen, vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, gibt es eine Medaille oder sowas, und dann trinkst du mit deinen Kumpels oder mit den Leuten, mit denen du da unterwegs bist, noch ein Bier auf den Erfolg, anstatt irgendwie alleine im Zimmer unter der Dusche zu heulen oder sowas.
Stichwort Dusche, da denke ich immer dran, wenn ich nachher unter der Dusche stehe und es geschafft ist, dann bin ich so stolz auf mich, dass ich jetzt einfach weiterfahre.
Kannst natürlich Finisher Bier und Dusche auch kombinieren.
Das ist richtig. Ja. Also ja, aber so dieses, mich hinterher nicht so ärgern zu müssen, so, da hast du aber aufgegeben. Weil oft ist ja so dieses, wenn man doch mal bei irgendwas aufgibt, so meistens schon eine Minute später denkt man so, ach scheiße, ich hätte noch gekonnt. Also kennt ihr das?
Also wir haben mal ein Gespräch geführt mit dem Sportpsychologen Konrad Smolinski. Ja? Und der hat einen Satz gesagt, den finde ich eigentlich schon mal sehr beruhigend. Der hat gesagt, nämlich der menschliche Körper, der hat einfach solche ganz tief in sich verwurzelten, nicht Reflexe, aber Instinkte. Also du kannst dich nicht so quälen, dass es lebensbedrohlich wird. Also da kommt immer irgendwann der Punkt, wo der Körper dann vorher sagt, oh, jetzt ist halt Schluss. Also dass man sich diesen Zahn schon mal ziehen kann, ich mache hier jetzt was ultra gefährlich ist. Also was mir wirklich Probleme bereitet. Klar ist natürlich auch, dass es nicht so ist. Also du kannst schon natürlich dich in einen solchen Zustand bringen mit Müdigkeit, Erschöpfung und so weiter, dass du dann nicht mehr Fahrrad fahren kannst. Also dass du dann vielleicht stürzt oder so. Also das musst du natürlich vermeiden. Und das, also du musst immer in der Lage sein, noch so aufmerksam und deine Sinne beisammen zu haben, dass dir auf der Art quasi nichts passiert. Aber der Körper kann sich nicht so austricksen, dass du dich selbst quasi umbringst. Das finde ich schon mal eine Erkenntnis. Mhm. Und der meinte, was ich sehr, sehr gut finde, es gibt diese kurzfristigen Bewältigungsstrategien, wo ihr dann auch schon mal gesagt habt, das ist dann das Bier oder das ist die Dusche oder so. Und es ist vielleicht noch so ein paar Tricks, die der gesagt hat, ganz bewusstes Ein- und Ausatmen, also Konzentration auf das Atmen, auf die Atmung. Mhm. Sich abwechselnd ganz bewusst auf einen der fünf Sinne konzentrieren, weil das einen auch ablenkt von den allgemeinen Ablenkungsstrategien. Wählen, das hilft, um dabei immer weiterzumachen und eben nochmal eine Kurve weiter und nochmal eine Kurve weiter. Zwischenziele setzen, ja. Also das den Radmarathon auch von vornherein schon eigentlich unterteilen in kleine Scheibchen, die ich dann abhake. Also zum Beispiel bleiben wir beim Beispiel Ötztaler. Erst ist die Abfahrt nach Ötz, also die Abfahrt nach Ötz erstmal überleben ohne Sturz. Dann Kütai schaffen und da zwei Riegel essen irgendwie unterwegs oder irgendwie sowas. Und dann bei der Abfahrt und dann immer quasi die Haken setzen dahinter, weil das den Kopf unglaublich, dem Kopf hilft, diese große, unüberwindbar scheinende Aufgabe eben in kleinere, leichter zu bewältigende Zwischenziele zu zerschnibbeln. Und weil es schafft, dass man positiv denkt, weil man dann auch immer sagen kann, da habe ich denn, das ist jetzt schon grün quasi, das ist abgehakt, das ist abgehakt.
Also bis hin wirklich nur noch von Kurve zu Kurve am Timmelsjahr.
Und im schlimmsten Fall dann von Kurve zu Kurve, aber dass solche Sachen
wird die Folge eigentlich vom Ötztaler Radmarathon gesprochen?
Das sollte im Nachhinein vielleicht nochmal vorstellig werden. Ja. Und was ich total faszinierend fand, war, er hat gesagt, vorher hinsetzen und die Motive, warum man etwas macht, du hast gerade gesagt, du bist gut da drin zu sagen, ey, warum mache ich das eigentlich? Warum? Alles total doof. Und da ist der Tipp, tatsächlich sich mal hinsetzen, die Motive formulieren, warum mache ich das und diese Sachen aufschreiben.
Und den leeren weißen Zettel in die Trikottasche
stecken. Ja, tatsächlich aufschreiben. Einmal die Motive, warum mache ich das? Was kann ich da schaffen? Und auch, was habe ich alles schon geschafft? Also, dass man einmal wirklich, also das tatsächlich, so hat er das beschrieben, dass dieser Akt des Aufschreibens das nochmal stärker verstetigt quasi und dass das auch in einem selber nochmal stärker ankommt. Was habe ich trainiert? Ich habe hier monatelang dafür trainiert. Ich habe das Material gecheckt, meine Ausrüstung stimmt, die Bekleidung stimmt, morgen ist das Wetter gut oder auch wenn es schlecht ist. Das Wetter kann mir nichts anhaben. Positives Denken quasi, weil ich habe das ja alles, ich habe die richtige Bekleidung, das Fahrrad stimmt und so weiter und eben aufschreiben und dann aus dieser psychischen Nummer, quasi aus der Psyche dann sehr viel Kraft auch nochmal ziehen.
Und Spaß haben, finde ich, ist auch ganz wichtig und sich klar zu machen, wie viel Spaß einem ja das Radfahren eigentlich macht und dass man in der Situation, man könnte ja auch jetzt gerade was ganz anderes machen und nicht dieses eigentlich tolle Hobby, das man hat. Und das fand ich tatsächlich vielleicht so gegen Ende der Sendung das noch anzubringen, sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mal mit Pierre Bischoff, dem bislang, glaube ich, nach wie vor einzigen deutschen Sieger des Race Across America, ein Interview geführt. Da hat er erzählt, dass er vor diesem Rennen quer durch die USA nonstop bei einem Psychologen war, um sich beraten zu lassen. Wie gehe ich um, wenn ich so Tiefen habe? Was soll ich machen? Was gibt's für Tricks? Genau, was du gerade halt erzählt hast. Und dann hat der Psychologe irgendwie gesagt, Pierre, es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, weil du hast einfach so viel Spaß an dem, was du machst. Da gibt's einfach nichts. Du wirst dieses Loch nicht erreichen.
Und das war schon der Tipp quasi.
Kann ja vielleicht auch Kräfte freisetzen.
Wirklich positiv denken an.
Kam dann das Loch und dann hat der Pierre Bischoff gesagt, der scheiß Psychologe hat mich veräppelt.
Nee, oder? Also, ich fahre das Ding jetzt zu Ende.
Zumindest so, wie er das berichtet hat, kam das tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht.
Klar hast du immer so Kleinigkeiten, wo irgendwas schief geht, aber der Spaß und dieses, ich mache das, worauf ich Lust habe, was ich machen möchte, das stand im Vordergrund. Und gerade wenn man sich, weiß ich nicht, monatelang auf so ein Event vorbereitet und das einfach der Saisonhöhepunkt ist, wenn es einem dann keinen Spaß macht, dann ist es ja irgendwie auch sinnfrei.
Kennt ihr diesen Punkt, die Halbzeit geschafft zu haben? Was das? Also bei mir sorgt das immer dafür, dass ich auch mathematisch wieder völliger Bums, aber dass es jetzt schneller bergab geht, als es vorher, also die verbleibende Zeit wird schneller weniger als die vorher sich angesammelte Zeit, was ja Quatsch ist, weil die Zeit genauso schnell vergeht. Aber das ist ja so dieses, ab jetzt baue ich quasi die Aufgabe ab und vorher quasi wurde es noch immer mehr. Kann man mathematisch nicht beweisen, aber ich merke das immer, das ist bei Radmarathons so, das ist aber auch bei einem, ich sag jetzt mal, 4-Minuten-Intervall ist das so. Mhm. So, wenn ich richtig am Leiden bin, so, ey, komm, 2:30 hast du jetzt schon geschafft, die 1:30, das ist weniger als die Hälfte. So, und die machst du jetzt auch noch. Kennt ihr das auch?
Also, dass die Hälfte so der große Punkt ist, das habe ich nicht. Ich habe manchmal das Problem, dass ich mich zu sehr auf einzelne Aspekte, zum Beispiel der Strecke oder so, fokussiere und denke, boah, das wird hart. Also gerade dieser Anstieg oder diese Passage. Und dann bin ich da und das ist gar nicht so schlimm. Mhm. Also das hatte ich zum Beispiel in Marmolshainer, ja, aber auch die Strade Bianche bin ich mal gefahren und ich hatte einen riesen Schiss vor dieser Via Santa Caterina, die dann in die Altstadt von Siena hochführt. Das ist ja nochmal so ein 16%er am Schluss. Mhm. Und ich habe immer darüber nachgedacht, die ganze Zeit habe ich immer gedacht, boah, ey, da musst du dir Kräfte aufsparen und so weiter. Und dann hatte ich so viel Kräfte aufgespart, dass ich da eigentlich relativ locker hochgefahren bin. Und das ist, finde ich, ja auch nochmal so ein Punkt. Man möchte ja ins Ziel kommen und man möchte das DNF vermeiden. Man möchte ja aber gleichzeitig auch das Gefühl haben, ich bin so schnell gefahren, wie ich konnte. Ich hätte an dem Tag nicht noch schneller fahren können, wenn man mit einer sportlichen Ambition reingeht. Wenn das ein quasi touristische Teilnahme ist, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn man mit der sportlichen Ambition reingeht, dann möchte man ja nicht das Gefühl haben, boah, da wäre eigentlich noch mehr gegangen. Mhm. Und also da neige ich dann manchmal zu, dass ich so einzelne Punkte, Streckenabschnitte zu sehr herausgreife und dann mir darüber dann voll den Kopf mache und ja.
Das ist halt wiederum der Vorteil, wenn man die Strecke noch nicht so gut kennt. Mhm.
Mhm. Da bin ich aber auch immer wieder überrascht, wenn ich dann so Radmarathon oder irgendein Event fahre und dann kommt man so Richtung letzten entscheidenden Anstieg und dann fragt dich irgendein Mitfahrer aus der Gruppe so, sag mal, bei wie vielen Kilometern geht denn der los? Und wie lang ist der? Und du denkst dir so, sag mal.
Ja, aber so eine
hast du dich nicht vorbereitet oder was?
Ja, wie sagt man mal, so eine Unbekümmertheit kann ja eben auch tatsächlich ein Vorteil sein.
Oh, mich würde das wahnsinnig machen, aber weil ich so der Typ bin, das gerne vorher alles
zu wissen. Ja, du bist aber auch der Typ, der Reisen oder alles Mögliche relativ detailliert im Voraus plant. Mhm. Und wenn man allgemein so der Planertyp ist, dann klar, dann stresst einen das vielleicht, überrascht zu werden, aber genauso gut kann es ja andersrum sein, wenn man ein anderer Typ ist. Ja. Also ich glaube, wir können festhalten, es gibt viele Gründe, weswegen man ein DNF hinter dem Namen stehen haben kann. Aber es gibt auch viele Ansätze, dass es nicht dazu kommt. Und ich hoffe, wir konnten einige davon heute mit euch teilen.
Ja, vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen jetzt noch in der Radmarathon-Vorbereitung. Ich meine, die Saison steht jetzt an. Marathoner, Dolomiti, wir sind eigentlich fast schon mittendrin. Mhm. Ötzi ist ja immer so das Letzte eigentlich, fast traditionell, dies Jahr am 1. September, meine ich. Mhm.
Ja gut, jetzt langsam müssen wir wirklich mit dem Ötztaler verhandeln, dass wir von denen noch ein bisschen Kohle kriegen. Ja, genau. Also die Saison ist mittendrin und wir hoffen, dass ihr den ein oder anderen Tipp hier mit rausnehmen könnt und wir hoffen natürlich, dass ihr nicht das DNF hinter dem Namen stehen habt. Ja. Was wir aber auch hoffen, ist, dass ihr viele Geschichten zu erzählen habt. Man hat ja auch schon heute gehört, wir haben viele Geschichten zu erzählen. Solche Erlebnisse sind ja wirklich prägend und die vergisst man auch nicht und man wird seine Enkel wahrscheinlich damit nerven. Schreibt uns gerne mal eure DNF-Geschichte oder die Geschichte, wo ihr haarscharf das DNF vermieden habt. Und vielleicht habt ihr da ja noch den einen Tipp, wie euch das gelungen ist. Schreibt das gerne an podcast@roadbike.de.
Ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer.
Dann erzähl deinen Rausschmeißer.
Mein schönstes DNF, wo ich mich wirklich
wo ich doch heute stolz drauf
wirklich gut gefühlt habe danach, das war bei Mallorca Classic. Gut, da waren wir damals eingeladen, ich musste den Startpass nicht bezahlen, das hat vielleicht geholfen. Auf Mallorca, eigentlich war die ganze Woche richtig schön und als wir dann zum Start rollten, sah man hinten auf den Bergen richtig, richtig dunkle Wolken. Und dann habe ich mich in der Startaufstellung schön ganz hinten eingereiht. Wir sind losgefahren. Ich habe mich ganz ans Ende fallen lassen, bin einmal rechts, nochmal rechts und dann direkt abgebogen zum Hotel. Ab, zurück unter die Dusche. Und
das lohnt sich ja gar nicht.
Hat so ein bisschen überlegt, ja, schlechtes Gewissen oder nie. Und als dann aber so nach 2-3 Stunden busweise die Leute aus den Bergen zurücktransportiert wurden, weil es einfach alles nicht mehr ging. Wahnsinn. Und Erik Zabel damals eine neue Rekordzeit aufgestellt hat, weil er gesagt hat, das Wetter war so scheiße, ich wollte einfach nur so schnell wie möglich da durchfahren. Da dachte ich, nö, das war ja richtig.
Alles jetzt richtig gemacht. Naja, wir werden uns natürlich schon wegen Arbeitsverweigerung an dem Tag nachträglich noch für eine strenge Abmahnung stark machen beim Chefredakteur Alex. Aber das war auf jeden Fall eine Geschichte.
Und Freizeit, glaube ich. Und der Chefredakteur war damals auch noch, glaube ich, noch gar nicht an Bord.
Aber Stichwort am Tag danach, wenn der Podcast hier erscheint, sind wir einen Tag zuvor den Gran Fondo Stelvio gefahren, Moritz und ich. Und ob wir das geschafft haben oder ob da jetzt bei mir das erste DNF kam.
Das glaube ich nicht, aber denken wir positiv, haben wir ja gesagt.
Warte positiv mal, denken. Was ist mit dem Thema Sabotage?
Ja, da werden wir auch im Podcast und im Heft drüber berichten, über die Teilnahme. Und wenn ihr Vorschläge habt für weitere Themen, die wir im Podcast behandeln sollen, dann schreibt uns gerne auch an podcast@roadbike.de und natürlich, wie immer, der Hinweis, uns gibt es als gedrucktes Heft. Man kann sowohl Geschichten, Reportagen, Interviews als auch Test und Technik einmal im Monat lesen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da auch am Kiosk mal zugreift bei Roadbike.
Auch wenn ihr nur die Fotos guckt.
Ja. Vielen Dank an Erik Gutglück und Felix Krakow für das Gespräch. Ich bin Moritz und wir sagen bis zum nächsten Mal in 14 Tagen bei der nächsten Ausgabe von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Bis dahin, macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.